Kerstin, wie wichtig ist Kaffee für dich?
So mittelwichtig. Also so eine Tasse morgens finde ich schon ganz gut, aber ich kann auch mal ein oder mehrere Tage ohne.
Tatsächlich, wir sind gleich. Ich kenne auch viele Leute, die sehr anders sind, die viel mehr Kaffee brauchen.
Ja, ich kenne Leute, die kriegen Kopfschmerzen, wenn sie keinen Kaffee trinken.
Ja, bei uns geht's heute um Kaffee, weil der Klimawandel nämlich den Kaffee verändert. Und wir gucken heute genauer drauf, was das für uns bedeutet.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, wir sind Kerstin Guskowski
und Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und wir suchen jede Woche wichtige und interessante aktuelle Themen dazu raus, was auf der Welt so passiert in Sachen Klima, Umwelt und Artenvielfalt.
Ja, und wie schon angekündigt, unser erstes Thema ist Kaffee. Diese Woche war nämlich in Mannheim der internationale Kaffeekongress für Leute aus der Kaffeebranche. Und ein großes Thema bei diesem Kongress war der Klimawandel. Denn durch die Erderwärmung ist der Kaffee in Gefahr.
Wir wollen jetzt klären, wie verändert der Klimawandel den Kaffeeanbau? Müssen wir vielleicht irgendwann andere Sorten anbauen? Und wie schmeckt der Kaffee dann? Und vielleicht fangen wir mal damit an, woher unser Kaffee überhaupt kommt. Anka, go.
Ja, ich habe mir die ganzen Export-Import-Zahlen angeschaut und der meiste Kaffee, wirklich mit viel Abstand, kommt aus Brasilien. Das sind vor allem Arabica-Bohnen, die da angebaut werden. Und nach Brasilien kommt Vietnam. Da wird Robusta angebaut. Das mit den Sorten sage ich dazu, weil das wichtig ist, wenn wir über Klimawandel reden.
Ja, es sind tatsächlich auch die beiden einzigen Kaffeesorten, die mir spontan so einfallen.
Ja, sind auch die, die am verbreitetsten sind. Also Arabica gilt so als sehr feine Sorte, die ist nicht so bitter, hat viel Aroma und ist fruchtig, wird vor allem in Mittel- und Südamerika angebaut. Und Robusta ist eher bitterer, eher nussig und erdig, wird eher in Asien angebaut, zum Beispiel Vietnam.
Dann lass uns jetzt mal drauf schauen, was durch den Klimawandel in diesen Kaffeeregionen passiert. Also ich schätze mal, es wird wärmer und trockener, aber vielleicht manchmal auch nasser.
Genau, also es gibt mehr Hitze, mehr Dürren und auch Starkregen und die Niederschläge werden unregelmäßiger und viele Kaffeepflanzen sind leider ziemlich empfindlich und gehen dann kaputt. Also das heißt dann weniger Ernte oder auch komplette Ausfälle, Ernteausfälle wie bei diesem Kaffeebauern in Brasilien.
Wir haben eine schwierige Zeit erlebt. Erst Hagel, dann Frost, dann wieder Hagel. Dann kam die Dürre. Wir befinden uns auf einem Feld, das praktisch seit 6 Jahren nicht mehr abgeerntet wurde.
Ja, also 6 Jahre keine Ernte. Die Kaffeebauern können zwar was tun, zum Beispiel auf den Plantagen Bäume pflanzen, damit es mehr Schatten gibt und der Boden Wasser besser halten kann. Aber Forschende sagen, wenn es so weitergeht mit der Erderwärmung, wird es wohl so kommen, dass bis 2050, also in den nächsten gut 26 Jahren, in vielen heutigen Kaffeeregionen kein Kaffee mehr angebaut werden kann.
Aber gibt es dann nicht andere Regionen, wo man dann Kaffee anbauen kann? Also, dass sich das einfach nur verschiebt?
Ja, Forschende aus der Schweiz haben ein paar Klimawandelszenarien durchgespielt und die sagen, dass Kaffee in Zukunft vielleicht besser angebaut werden könnte in den USA oder in China oder in Uruguay, Argentinien, Südafrika und Neuseeland zum Beispiel.
Okay, also am Ende könnten sich die Anbaugebiete in andere Länder verschieben, aber ändert sich dann auch die Kaffeesorte?
Ja, vermutlich geht es mehr in Richtung Robusta. Die ist nämlich, könnte Robusta? Man jetzt schon am Namen ablesen. Ja, genau, Robusta als Arabica und hält Trockenheit.
Könnte ich jetzt nicht liegen lassen.
Ja, sie hält Trockenheit besser aus. Also genau. Und es wird gerade ganz viel dazu geforscht, ob man auf Sorten umsteigen könnte, sogar die noch widerstandsfähiger sind als Robusta.
Also Robusta als Robusta.
Ja, die Kaffeesorte, die jetzt kommt, ist nicht ganz so Wortspiel geeignet. Ein Beispiel zum Beispiel ist Liberica-Kaffee oder Excelsa-Kaffee, der gehört auch zur Liberica-Sorte. Der ist so, könnte noch eine Alternative sein. Diese Sorte war auf dem Weltmarkt schon mal wichtig. Vor 150 Jahren gab es nämlich bei Arabica-Pflanzen eine Pilzkrankheit, da brauchte man auch schon mal eine Alternative. Hat sich dann aber nicht durchgesetzt, der Liberica, weil der Geschmack damals nicht so gut war.
Aber wir wollen ja eigentlich, wenn eine Alternative, dann eine, die auch schmeckt, oder?
Ja, also dass der damals nicht geschmeckt hat, der Liberica, lag daran, dass man damals nicht wusste, wie die Bohnen richtig geerntet und verarbeitet werden. Das ist jetzt besser. Also den Kaffee gibt's auch in einigen Ländern noch. Vom Geschmack wird der so beschrieben, dass er kräftig ist, aber nicht sauer oder bitter und je nach Anbaugebiet so ein bisschen nach Schokolade noch schmeckt oder Erdnussbutter, Ahornsirup oder Pflaume.
Ja, das Schokolade, Erdnussbutter, Kaffee, das klingt ganz gut. Ja, würde ich machen. Aber um das nochmal festzuhalten, also es ist relativ wahrscheinlich, dass Kaffee in Zukunft anders schmeckt als bisher und vermutlich auch teurer wird, weil es dann halt komplizierter ist, den anzubauen und zu ernten durch den Klimawandel.
Ja, leider ja. Aber immerhin, es wird ganz, ganz viel dazu geforscht, wie es auch in Zukunft noch Kaffee geben kann. Der wird jetzt nicht in den nächsten Jahrzehnten verschwinden, sondern wird halt einfach anders.
Okay, puh. Worüber wir ja noch gar nicht geredet haben, ist, dass ja auch der Kaffeeanbau selbst zur Erderwärmung beiträgt.
Ja, total. Also damit du eine Tasse Kaffee trinken kannst, werden im Vorfeld ungefähr 130 Liter Wasser verbraucht für Anbau und Verarbeitung und so.
Okay.
Und für Kaffeeplantagen werden auch Wälder abgeholzt, also auch nicht so toll.
Also eigentlich kann ich guten Gewissens gar keinen Kaffee trinken. Oder wie?
Was soll ich da sagen? Also es gibt schon Sachen, auf die man achten kann. Du kannst zum Beispiel gucken, ob der Kaffee ein Siegel hat, zum Beispiel von Naturland Fair. Dann heißt das nämlich, dass zwischen den Kaffeepflanzen noch Bäume oder andere Pflanzen stehen. Das ist besser für Boden- und Artenvielfalt. Zweiter Punkt, auf den du achten kannst, ist der Transport. Es gibt Kaffee, der wird nicht mit Frachtern nach Deutschland gebracht, sondern mit Segelbooten. Und das heißt dann halt, beim Transport gibt es keinen CO2-Ausstoß.
Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber ehrlich gesagt noch nie bestellt.
Ja, oder du könntest umsteigen auf Getreidekaffee oder Lupinenkaffee. Lupinen sind Hülsenfrüchte.
Okay, ja, nee.
Hast du schon mal probiert?
Tee. Nee, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Ja, sorry, bei Tee ist leider auch, wäre jetzt ein anderes Thema.
Tee aus heimischen Kräutern trinke ich dann morgens.
Genau, oder Kaffeealternative gäbe es noch aus Esskastanien oder Eicheln. Mhm. Ich habe es auch nicht probiert, hat auch kein Koffein.
Wie ist das mit euch? Könntet ihr auf Kaffee verzichten und würdet ihr Kaffee trinken, wenn er anders schmeckt als jetzt? Und wo ist da eure persönliche Grenze? Vielleicht habt ihr ja auch schon eine super Alternative. Dann schreibt uns gerne eine Mail an updateerde@deutschlandfunknova.de. Wir verlassen jetzt die Erde und fliegen ins All.
Yeah, Sterne, andere Planeten, Galaxien. Ich drifte schon ab.
Ja, so weit raus wollte ich eigentlich gar nicht. Wir bleiben schon etwas näher an der Erde dran. Ich würde nämlich gerne über Satelliten sprechen und darüber, was mit denen passiert, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Deswegen hat es nämlich diese Woche zum ersten Mal eine Geldstrafe gegeben. Das Unternehmen Dish aus den USA muss umgerechnet rund 140.000 Euro Strafe zahlen, weil es einen seiner Fernsehsatelliten nicht da im All zurückgelassen hat, wo es mit der US-Kommunikationsbehörde FCC abgemacht war.
Abgemacht? Also heißt, wo sollte der alte Satellit denn hin?
Ja, der war so seit gut 20 Jahren im Weltall und vor 10 Jahren hat Dish mit der FCC vereinbart, dass sie den Satelliten am Ende seiner Mission 300 Kilometer weiter hoch in die Erdumlaufbahn bringen. Die FCC nennt das auch eine Schrottumlaufbahn.
Ja, es klingt für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so nach einer endgültig richtig guten Lösung, weil dann ist er ja trotzdem noch im Weltall, nur halt weiter weg.
Ja, es stimmt, aber so sind die alten Dinger dann den anderen Satelliten wenigstens nicht im Weg. Und so war es einfach auch mit der FCC, also mit dieser US-amerikanischen Kommunikationsbehörde, abgemacht. Aber dann ging dem Satelliten der Sprit aus und jetzt ist er auf so einer Zwischenumlaufbahn sozusagen hängen geblieben. Und die FCC sagt, ja, so geht's jetzt auch nicht. Ihr müsst euch schon an die Vereinbarungen halten, sonst gibt's Chaos im Weltall, weil so viel Platz ist da nicht. Und deswegen halt jetzt die Geldstrafe.
Was fliegt denn im All so alles rum an Schrott, also Weltraumschrott? Sind es nur ausrangierte Satelliten?
Nein, aber das ist schon ein großer Teil. Also alles, was wir Menschen im All zurücklassen und was nicht mehr gebraucht wird, nennt sich Weltraumschrott. Also zum Beispiel auch alte Raketenteile oder auch Werkzeug, das RaumfahrerInnen im All verloren haben.
Oh Gott, dann fliegt da so ein Schraubenschlüssel durchs Weltall rum. Oh Gott.
Ja, so stelle ich es mir auch vor.
Wie viel Weltraumschrott ist denn das so?
Also die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat fast 35.000 Teile katalogisiert. Aber Fachleute schätzen, dass in den verschiedenen Höhen der Erdumlaufbahn insgesamt mehr als 130 Millionen Teile Weltraumschrott verschiedenster Größe unterwegs sind.
Oh, wie krass. Ja, aber, krass, 130 Millionen. Das ist unheimlich. Aber du hast ja gesagt, einen großen Teil davon wird durch Satelliten verursacht.
Ja.
Du hast deswegen eine Zusammenfassung, wie viele Satelliten in der Erdumlaufbahn so unterwegs sind und wofür wir die überhaupt brauchen.
Die Basics.
Die Zahlen, wie viele Satelliten in den verschiedenen Höhen der Erdumlaufbahn aktuell unterwegs sind, die schwanken so ein bisschen zwischen an die 7000 und rund 9000. Die bewegen sich in Höhen zwischen 200 und 2000 Kilometern um die Erde herum. Der erste Satellit ever war Sputnik. Er wurde vor ziemlich genau 66 Jahren von der Sowjetunion ins All geschossen. Gebraucht werden Satelliten zum Beispiel für die Übertragung von Fernseh- oder Mobilfunksignalen, für Navis, Militär- und Geheimdienste, für Wettervorhersagen und alle möglichen Apps und natürlich auch für die Forschung, unter anderem zum Thema Erderwärmung. In Zukunft sollen Satelliten auch für besseres Internet sorgen. Unternehmen wie Amazon oder SpaceX planen dafür ganze Netzwerke von Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen.
Das heißt ja dann, dass da in Zukunft noch echt viele Satelliten dazukommen.
Ja, Schätzungen gehen davon aus, dass bis in 7 Jahren wahrscheinlich mehr als 60.000 Satelliten in der Erdumlaufbahn unterwegs sein werden.
Ja, also auf jeden Fall sehr viel mehr als jetzt. Und das heißt ja dann automatisch wahrscheinlich auch, dass die Schrottumlaufbahn auch voller wird.
Es gibt aber auch eine Alternative zu dieser Schrottumlaufbahn, um ausrangierte Satelliten zu entsorgen. Man kann sie auch so nah an die Erde zurückfliegen, dass sie in der Atmosphäre durch die Hitze und die Reibung verglühen, was nach Ansicht von Holger Krag wohl auch die bessere Lösung wäre.
Weil die dann weg sind. Also verglühen heißt,
genau,
der Rest
die lösen
schwimmt
sich
dann nicht
auf. Genau. Ja. Er leitet bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA das Programm für Weltraumsicherheit und Holger Krag sagt, dass so alte Satelliten und anderer Weltraumschrott, der um die Erde rumfliegt, ganz schön gefährlich ist.
Alle Raumfahrtobjekte sind mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Wir sprechen da von 25.000 km/h. Und bei diesen Geschwindigkeiten muss man sich nur mal ausmalen, was eine Kollision selbst mit einem kleinen Stück, das auf einen Satelliten aufprallt, mit derartigen Geschwindigkeiten verursachen würde. Das hat dramatische Konsequenzen und führt zum Ausfall des Satelliten. Und nicht nur das, sondern es würde sogar zur weiteren Verschmutzung des Weltalls führen, denn Trümmerstücke, die durch solche Kollisionen entstehen, bleiben auch im All und können dann wieder neue Kollisionen verursachen.
Oh, ich bin bei 25.000 Stundenkilometern hängen geblieben. Ich kann mir das überhaupt nicht richtig vorstellen. Also, und das heißt,
es ist
ja
schnell.
Dann, ja, okay. Und also, wenn dann immer wieder Teile ineinander knallen, heißt das ja wahrscheinlich auch, dass die dann in immer kleinere Stücke zerfallen,
ja,
oder? So ein bisschen, keine Ahnung, wie beim Plastik, wenn das in Mikroplastik zerfällt.
Ja, das kann man sich wohl so ähnlich vorstellen. Also, so sieht es zum Beispiel Imogen Knapper. Sie forscht als Postdoktorandin an der Uni Plymouth in England zum Thema Meeresverschmutzung und sie hat mit der BBC über das Thema Weltraumschrott gesprochen. Nicht wundern, da liegt so ein bisschen Musik drunter.
We can learn from the challenges and solutions in protecting our oceans to help beat space debris.
Also Imogen Knapper sagt, dass wir von den Herausforderungen und Lösungen beim Schutz unserer Ozeane was lernen können, um den Weltraummüll zu bekämpfen. Am wichtigsten findet sie dabei die internationale Zusammenarbeit. Sie sagt, es wurden auch schon Aufräumarbeiten durchgeführt, zum Beispiel mit einem riesigen Müllsammler. Aber was es jetzt braucht, sagen sie und andere Forschende, ist ein rechtsverbindlicher Vertrag zum Schutz der Erdumlaufbahn, damit wir nicht die gleichen Fehler machen wie bei den Ozeanen.
Ja, vielleicht können wir wirklich ein paar Sachen lernen vom Meeresschutz und das Übertragen aufs Mülleinsammeln im Weltall. Das nächste Thema spielt definitiv auf der Erde. Und zwar gab es am Donnerstag ein internationales Treffen, das sehr wichtig dafür ist, wie viel Klimaschutz ärmere Länder in den nächsten Jahren machen können.
Auf einer Konferenz in Bonn haben die reicheren Länder, darunter auch Deutschland, festgelegt, wie viel Geld sie in den nächsten 4 Jahren in den sogenannten grünen Klimafonds einzahlen werden. Das ist der größte Geldtopf fürs Klima, den es gibt. Und mit dem Geld sollen ärmere Länder Projekte finanzieren für mehr Klimaschutz oder um mit den Folgen der Erderwärmung klarzukommen.
Wir haben auch hier im Update Erde Podcast schon mal über diese Klimahilfen gesprochen. Ich habe da ein paar Beispiele beschrieben, zu welchen Projekten das Geld geht.
Die Folge haben wir euch in den Shownotes verlinkt, falls ihr das nochmal nachhören wollt.
Ja, und heute ist unsere Frage, wie viel Geld kriegen die ärmeren Länder? Was sind vielleicht Probleme mit der Rechnung? Und was wäre eigentlich eine gute Lösung für mehr Klimaschutz in ärmeren Ländern?
Lass uns mal kurz auf die Zahlen gucken. Also um wie viel Geld geht's da überhaupt?
Ja, die reichen Länder haben eigentlich versprochen, dass sie seit 2020 pro Jahr 100 Milliarden Dollar zahlen wollen. Klappt bisher nicht. Auch die Geldzusagen, die es jetzt aktuell gab, sind eigentlich zu niedrig. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt aber, er ist zuversichtlich, dass es dieses Jahr doch noch klappt. Mhm. Aber also selbst wenn 100 Milliarden Dollar zusammenkommen. Fachleute haben berechnet, dass die ärmeren Länder eigentlich 10-mal so viel bräuchten.
Also wird dann eher nicht so viel bringen, dieser Klimafonds.
Ja, prinzipiell ist es ja schon gut, dass reichere Länder den Ärmeren Geld geben, denn die Reichen sind Hauptverursacher des Klimawandels. Aber bei den ärmeren Ländern kommen die Folgen viel schneller an und die leiden auch stärker drunter. Also ist es schon wichtig, dass Geld fließt, aber es gibt zwei Punkte, die bei dem Thema dann wichtig sind.
Welche sind das?
Erstens muss sehr genau darauf geachtet werden, dass die reichen Länder sich diese Hilfen nicht schönrechnen. Zum Beispiel zählen manche Länder zu diesen Klimahilfen auch Kredite mit rein, die sie den Armen geben. Aber Fachleute sagen, es ist nicht okay, dass die komplette Kreditsumme dann als Hilfe mitgezählt wird, sondern es sollte nur zählen, inwieweit sind die Zinsen für diesen Kredit niedriger als normalerweise. Und als richtige Hilfe sollte dann nur gezählt werden, wie viel Geld durch den Zinsvorteil gespart wird.
Ja, also ich meine, es ergibt ja auch Sinn, weil die Kreditsumme, was sie sich leihen, ist ja halt geliehen und
Richtig.
Nicht geschenkt.
Ja, und zweiter Punkt, der bei der ganzen Sache wichtig ist, klingt vielleicht erstmal komisch, aber viel Geld hilft nicht immer viel. Also natürlich brauchen die ärmeren Länder viel Geld, um mit der Erderwärmung klarzukommen. Aber in vielen Ländern, sagen Fachleute, gibt es gar nicht die Strukturen, um mit dem Geld was Sinnvolles zu machen. Und manche Länder fallen dann halt hinten runter.
Okay, also könnte man zusammenfassen, nicht nur die Geldsumme ist wichtig, die da weitergegeben wird, sondern auch, dass in den Ländern Strukturen aufgebaut werden, damit die dann mit dem Geld da vor Ort auch was anfangen können.
Genau.
Was geht?
Es gibt Probleme, für die gibt es eigentlich schon eine Lösung, manchmal sogar schon seit tausenden Jahren. Und so ein Beispiel, um das geht es jetzt. Wir wollen ja hier jede Woche auf gute Sachen gucken, was man für den Klimaschutz machen kann.
Ja, und dafür geht es jetzt nach Sri Lanka. Da gibt es nämlich ein Bewässerungssystem, das dort die Könige vor ungefähr 2400 Jahren etabliert haben. Wie, ist so ein bisschen mysteriös, aber dass es funktioniert, das ist seit Jahrtausenden erprobt.
Und Sri Lanka ist ja auch eins der Länder, die vom Klimawandel ziemlich stark betroffen sind, ne, mit Hitzewellen, Dürren, aber auch Starkregen und so, ne?
Ja, und den Regen zu nutzen, und zwar jeden letzten Tropfen, das ist genau das Ziel dieses alten Bewässerungssystems.
Du hast dir dieses System ja genauer angeguckt, also Bilder und Videos davon. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
Im Prinzip geht es um ein riesiges Netzwerk von Wasserreservoirs, also so Stauseen, kleinen und größeren, die miteinander verbunden sind durch so eine Art Kanäle. Und darunter ist natürlicher Felsboden, das Wasser versickert also nicht. Und weil es ein Gefälle gibt und die Reservoirs Flutklappen haben, können die Menschen das Wasser aufstauen und bei Bedarf dann ablassen in den nächsten Kanal. Das ist also so ein Kaskadennetzwerk aus Staubecken und Kanälen. Und das Wasser, das an einer Stelle zu viel ist, es fließt einfach weiter, so geht dann nichts verloren.
Und wofür nutzen die Menschen in Sri Lanka das? Dann also für Felder oder?
Ja, vor allem, um ihre Reisfelder zu bewässern, aber auch ihre privaten Gärten. Und in den Wasserreservoirs leben auch Fische. Also das heißt, dass die Menschen sich ganz gut selbst versorgen können, egal wie das Wetter ist und egal, ob es mal länger trocken bleibt. Und sie müssen dann nicht so viel Geld für Lebensmittel ausgeben. Und außerdem hilft das System dem Naturschutz und der Artenvielfalt, weil da drumherum auch viele Bäume stehen, die verhindern, dass das Wasser verdunstet. Und für die Menschen sind die Reservoire auch ein Treffpunkt und ein Pool.
Ah, Pool klingt gut für mich. Fische muss ich jetzt nicht haben, aber Pool ist gut. Also hat Sri Lanka dann keine Probleme mit Trockenheit durch den Klimawandel, wenn die das Wasser so gut verteilen?
Ja, doch, weil leider dieses jahrtausendealte Wassersystem nicht mehr ganz intakt ist. Ja. Also Forschende.
Schade.
Ja, Forschende glauben, dass es in Sri Lanka ursprünglich mal bis zu 30.000 solche Wasserreservoire gab. Heute sind es nur noch knapp die Hälfte, die genutzt werden können. Und das Ganze ist nämlich während der britischen Kolonialherrschaft teilweise kaputt gegangen.
Kann man das nicht wieder aufbauen?
Ja, das wird auch gemacht, aber erst seit so ungefähr 6 Jahren. Also da kümmert sich die Regierung von Sri Lanka drum und wird dabei unterstützt von der UNO und der Weltbank. Und das System ist inzwischen auch offiziell Teil des nationalen Aktionsplans zur Anpassung an den Klimawandel in Sri Lanka.
Ja, scheint ja eine gute Lösung, dieses effiziente Wasserverteilsystem. Wir sind damit schon fast am Ende für heute. Kerstin, was ist dir hängen geblieben? Was nimmst du mit?
Ich finde es krass, dass es so eine Schrottumlaufbahn wie so ein Friedhof für alte Satellitenteile
da will man nicht sein.
Im All gibt. Ja, also ich meine, ja, wie du gesagt hast, ist ja keine Lösung. Das ist ja dann immer noch, da ist ja wie so eine Müllhalde.
Ja.
Finde ich irgendwie krass, dass das die Lösung ist aktuell. Und bei dir?
Ja, ich bin ja jetzt kein so ein großer Kaffee-Junkie, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie der Kaffee in Zukunft schmecken wird. Also welche Sorten überleben und welche dann als Ersatz kommen.
Deine Minute Natur.
Ja, zum Abschluss haben wir wie immer noch unseren Natursound für euch. Heute Frösche.
Ja, eine neue große Studie kommt nämlich zu dem Schluss, dass Amphibien, also Salamander, Molche, Kröten und Frösche, noch besser geschützt werden sollten. Daher jetzt eine Ode für die Frösche von den Fröschen.
Damit sagen wir Tschüss für heute. Das sind Kerstin Gruskowski
und Anka Horn. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.